Es ist ein aufwühlendes, ein bewegendes Buch, das der Autor Christoph Peters geschrieben hat. Entzug heißt es und handelt davon, wie abhängig Alkohol machen kann und wie schwer es dann ist, sich von dieser Abhängigkeit zu befreien. Christoph Peters ist im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Auf Ihrem Buch steht Roman. Inwieweit ist dieser Roman von persönlichen Erfahrungen geprägt? Sie lassen den Leser schon sehr nah an den Ich-Erzähler, der ja auch ein Schriftsteller ist, herankommen.
Der Roman ist sehr stark von Erfahrungen geprägt, aber er ist trotzdem ein Roman und kein autobiografischer Bericht, weil ich versucht habe, auf der Basis dieser Erfahrungen, die ich selber vor 20, 25 Jahren gemacht habe, als alkoholabhängiger Pegeltrinker mit körperlicher Abhängigkeit und dann eben im Entzug, weil ich versucht habe, daraus eben nicht nur irgendwie einen Erfahrungsbericht zu machen, sondern eben ein Sprachkunstwerk, wo Komposition, Satzbau, Rhythmus eine wichtige Rolle spielen und für mich eben auch das Fassen dieses inneren Zustandes, in dem man als Starktrinker ist und in den man dann gerät, wenn man im Entzug ist und vollständig auseinanderfällt, sich eigentlich nur adäquat zum Ausdruck bringen ließ durch eine präzise Spracharbeit, also indem ich sozusagen für beide Zustände andere Tonlagen gefunden habe und über den Rhythmus und über die Art und Weise, wie das Ganze komponiert ist, versucht habe, eben wirklich einen adäquaten Ausdruck für diese Zustände zu finden.
Ist also auch ein poetologisches Konzept, an so eine Sache so heranzugehen, sich der Sache so zu nähern. Aber Sie lassen den Leser schon sehr nah an den Ich-Erzähler herankommen. Es werden zum Teil auch Originaldokumente abgebildet, eine Anamnese von einem Arzt oder ein Vertrag, den der Ich-Erzähler unterschreiben muss, als er in diese Entzugsklinik einzieht. Also da kommt man schon nah dran als Leser.
Es war irgendwie für mich eben auch beides. Ich wollte selbst nach 20 Jahren noch mal mir ganz genau anschauen, im Schreiben, im Nachempfinden und Erfinden durch das Schreiben, wie sich so ein trinkendes Gehirn, so ein trinkender Geist, betrunkener Geist einfach anfühlt, wie die innere Grammatik so eines völlig von der Rolle geratenen Menschen einfach ist und dafür eben eine Sprache finden, die das dann eben nicht distanziert, cool oder wissenschaftlich analytisch mit vielleicht noch Exkursen in die Hirnphysiologie und die Stoffwechselbiologie und die Soziologie führt, sondern ich wollte wirklich, dass ich mir beim Lesen jetzt mit diesem Abstand nochmal klar mache, wie sich das für mich innerlich angefühlt und dargestellt hat und gleichzeitig das aber auch dann so in Sprache bringen, dass es sich für jemanden, der es liest, transportiert, weil wir alle kennen Alkoholiker, die meisten haben welche im Verwandtenkreis oder in der Familie oder man sieht sie auf der Straße oder es ist der eine oder andere Kollege, der morgens schon nach Schnaps riecht. Also jeder hat Erfahrung damit, aber einerseits ist es sowieso ein bisschen tabuisiert nach wie vor, trotz aller künstlerischen und soziologischen Aufarbeitung. Die Aufarbeitung ist dann eben meistens journalistisch oder wissenschaftlich und erzeugt kein Bild in dem, der sich damit beschäftigen will, was geht denn in meinem Bruder, in meiner Tante, was weiß ich was vor, wie sich das wirklich von innen anfühlt. Und das wollte ich einfach nochmal zeigen. Erstmal für mich, um es selber nicht zu vergessen, jetzt irgendwie, wo man allmählich in die Verklärung der Jugend kommt, aber eben auch dann so für meine Tochter, die das damals noch gar nicht richtig mitbekommen hat, aber natürlich trotzdem als Grundverunsicherung sicher gespürt hat.
Also Sie lassen das sehr lebendig werden, indem Sie auch Bilder benutzen. Gleich die erste Szene, da steht eine Wodkaflasche auf dem Tisch und der Ich-Erzähler leugnet, offensichtlich hat er damit was zu tun, dass er diese Flasche da hingestellt hat. Also Sie erzählen da von einem Mann, der sich alle Mühe gibt, zu Hause zu verbergen, dass er ohne Alkohol nicht mehr leben kann, hat dieses Lügenspiel der Familie gegenüber, also denen gegenüber, die ihm so sehr am Herzen liegen, nicht etwas auch sehr Entwürdigendes?
Total. Das ganze Szenario der Sucht des physisch abhängigen Alkoholismus hat was total Demütigendes und das ist natürlich auch etwas, was man realisiert in diesem Zustand und ein Teil des Weitertrinkens basiert darauf, dass der nächste Schnaps einen immer dann wieder ein bisschen zurück in den alkoholbasierten Größenwahn treibt, wo man sich einreden kann, ach ja, ist alles nicht so schlimm, wird schon, kriegen wir schon irgendwie hin und die wirkliche Verelendung, in der man sich befindet, kann man halt mit dem nächsten Schluck wieder so ein bisschen beiseite schieben. Und das macht man dann einfach irgendwann 24 Stunden am Tag. Auch das war für mich beim Schreiben nochmal so ein Motor, wirklich auszuloten, zu zeigen, mir selber nochmal vor Augen zu führen, in was für eine auch wirklich unappetitliche Situation man selber für sich ist. Man findet sich natürlich ekelhaft, man belügt die Menschen, die man liebt, den ganzen Tag. Man ist eigentlich wie ein Junkie, man ist mit Stoffbeschaffung beschäftigt, mit dem Besorgen von Flaschen und dem Entsorgen von leeren Flaschen, mit dem heimlichen Schluck vor dem Frühstück, dem heimlichen Schluck nach dem Frühstück. Und immer wenn irgendwie die Wohnung gerade in dem Raum, wo vielleicht eine Flasche hinter den Büchern liegt, irgendwie, wo da sonst niemand ist, mal eben hinter das Regal reifen und 2, 3 Schlucke trinken, damit das Zittern nicht einsetzt. Das Zittern ist dann an einem bestimmten Punkt dann das Hauptproblem gewesen.
Der Ich-Erzähler, der ist ja auch Schriftsteller. Nun gibt es ja dieses alte Klischee von Autoren, die saufen und dann besonders gut schreiben. Charles Bukowski, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, um nur einige zu nennen. Das sind alle Schriftsteller, die durch Alkohol ihre Fantasie beflügelt haben soll. Ist da was dran?
Ich weiß es nicht. Also für mich war eigentlich einer der zentralen Punkte, aufzuhören, zu realisieren, ich muss aufhören, dass ich gemerkt habe, ich kann eben überhaupt nicht mehr schreiben. Eine Stunde am Tag habe ich genug getrunken, um überhaupt schreiben zu können, aber noch nicht zu viel, um nicht mehr schreiben zu können. Und in diesem Zustand kann man keine komplexe Anlage wie einen Roman mehr irgendwie unter Kontrolle halten und in den Griff bekommen. Und da habe ich realisiert, nee, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe tatsächlich natürlich 20 Jahre lang irgendwie Schreibblockaden mit Alkohol versucht zu lösen. Ob das funktioniert hat, weiß man nicht. Ich habe versucht, emotionale Ausnahmezustände herzustellen, Grenzbereiche psychischer Erfahrungen irgendwie zu erreichen, von denen ich dann erzählen konnte, mit denen ich Figuren auch ausgestattet habe. Der Roman Das Tuch aus Nacht von 2003 war eigentlich schon ein Roman eines Trinkers, eines trinkenden Künstlers, der sich zu Tode trinkt. Und ich habe damals auch irgendwie so halb salopp, halb scherzhaft, halb todernst einer Verlegerin gesagt, ich werde mich für diesen Roman halb zu Tode trinken müssen und bin dann eben sozusagen auch mit dieser Figur sehr, sehr weit gegangen und habe dann irgendwie wenig später festgestellt, dass ich auch als Autor, der sich selbst als Material benutzt und auch missbraucht, einfach einen Schritt zu weit gegangen bin und da jetzt nicht mehr rauskomme.
Alkohol ist ja heutzutage allgegenwärtig, fängt ja eigentlich schon in der Kindheit an. Da erwischt das Kind Pralinen mit Alkohol. Damit wird das Kind auch schon in Ihrem Roman konfrontiert.
Ich komme ja vom Niederrhein. Ein Großteil meiner Verwandten waren Bauern und Handwerker. Und natürlich, wenn da irgendwie um 11 Uhr morgens der Viehhändler kam oder der Düngemittelhändler, dann gab es als erstes mal einen Schnaps und dann gab es auch noch einen zweiten, weil auf einem Bein kann man ja nicht stehen. Und wenn dann Ernte war und nach dem Heu oder Stroh einfahren, nach jedem abgeladenen Wagen gab es eine Runde Pinnekes für alle. Und natürlich war da Alkohol sowieso schon im normalen dörflichen Leben einfach sehr präsent. Ne? Und das habe ich als Kind natürlich mitbekommen und dann habe ich selber, das habe ich dann im Roman auch benutzt, als Kind schon irgendwie wahnsinnig gerne. Die ersten Moncheries, die ich gegessen habe, haben dazu geführt, dass ich schnell den nächsten essen wollte. Und wenn es dann irgendwie diese Pralinen mit den Obstbränden drin gab, war ich immer der Erste, schon als kleiner Junge, der die meisten genommen hat. Und irgendwie betrachteten das irgendwie Eltern oder auch meine Kinderfrau, die das dann auf den Tisch stellten, die betrachteten das irgendwie nicht weiter als problematisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal jemand gesagt hat, jetzt reicht's, aber jetzt hast du schon 5 Moncheries, du bist ja gleich betrunken oder so. Sondern irgendwann waren die dann weg und dann gab es keine neuen mehr. Und ich hatte einen leichten Rauschmut. Mutmaßlich mit 7 oder 8.
Gibt es das sowas wie einen Suchttyp?
Ich würde mich selber schon als Suchttyp betrachten. Ich habe während der Zeit natürlich auch Kette geraucht, irgendwie zeitweilig 2 Packungen am Tag. Und ich mache eigentlich fast alles, was ich mache, immer an der Grenze zur Sucht. Also so richtig gut normal kann ich Dinge nicht, wenn sie mich erstmal begeistern. Stoffabhängigkeiten, Drogensucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht ist sicherlich natürlich nochmal was anderes als so die diversen psychologischen Süchte. Ich weiß nicht genau, wie da die genetischen, hirnphysiologischen Voraussetzungen dafür sind. Ich habe irgendwann mal eine Untersuchung gelesen, dass sich der Hirnstoffwechsel von Alkoholikern und manisch-depressiven ziemlich ähnlich sehen. Das würde sich auch irgendwie mit meinen Erfahrungen decken. Ich glaube, eine der frühesten Motivationen zu trinken war mit 15, 16, als sowas wie Depression, depressive Verstimmung, totale Verfinsterung in meinem Kopf immer mehr Überhand nahm. Und in den 80er Jahren hätten Eltern einen ja nicht, wenn man nicht total ausgetickt wäre, zu einem Psychologen oder einem Psychiater gebracht, sondern es ging einem halt schlecht und dann merkte man irgendwie, wenn ich 2 Gläser Wein getrunken habe, geht es mir besser. Also fängt man an, regelmäßig dieses Zeugs zu konsumieren, einfach um den inneren Schmerz, die innere Sehnsucht, alle diese transzendentalen Bedürftigkeiten zumindest kurzfristig mit Scheinbefriedigungen irgendwie zur Ruhe zu bringen.
Auffallend an Ihrem Buch ist, dass das erste Kapitel Trinken viel, viel kürzer ist als das zweite Kapitel Nicht-Trinken. Zeigt das schon an, dass es viel leichter ist, alkoholabhängig zu werden, als davon loszukommen?
erst als ich den Roman konzipiert habe, wollte ich eigentlich gar keinen Trinkerroman schreiben, sondern ich wollte eigentlich einen Entzugsroman schreiben, deswegen heißt er auch Entzug. Dann habe ich aber gemerkt, dass der Entzugsteil eigentlich nur dann wirklich plausibel ist, wenn ich vorher nochmal so richtig in den trinkenden Kopf reingehe, damit die Leute, die es lesen, auch wirklich sich diesen Wahnsinn vorstellen können, mit dem man dann in so eine Klinik geht. Und dann bin ich nochmal in die richtige Trinkerszenerie reingegangen und habe so die letzten Wochen und Tage, bevor der Erzähler mit hoher Ähnlichkeit zu mir in die Klinik geht, nochmal irgendwie voll auf Droge geschickt. Das war tatsächlich beim Schreiben das viel Einfachere. Aber es ist im Grunde die Hinführung auf das, was mich dann wirklich mindestens so sehr interessiert hat, nämlich auszuloten, wie so eine Person, die 25 Jahre getrunken hat, dann, wenn der Stoff plötzlich weg ist, in ihre Einzelteile zerfällt. Bis hin zu den physiologischen, körperlichen Symptomen wie wahnsinniges Zittern und Schweißausbrüche und Angstzustände und irgendwie alles, was man sich dann so als Trinker im Laufe von vielen Jahren auch kaputt gemacht hat, was dann plötzlich man das merkt.
Also das ist ein sehr mühseliger Weg. Wie nah dran ist hier Ich-Erzähler denn auch am Scheitern? Das muss ja nicht immer gut ausgehen.
Die ersten für mich selber, und so ist es dann auch bei meinem Erzähler, die ersten 12 Tage waren in dieser Klinik die totale Hölle. Ich habe gedacht, und da gehe ich mit dem Erzähler auch mit, selbst wenn ich das hier irgendwie überstehe, kannst du mich danach in eine psychiatrische Klinik einweisen, weil ich einfach durchgedreht bin, weil ich das alles nicht mehr aushalten konnte. Ein Alkohol dämpft auf der einen Seite die Empfindungen, aber eine bestimmte Sorte Empfindungen verstärkt es auch. Und wenn das dann plötzlich weg ist, realisiert man auf einmal, was man in diesen 25 trinkenden Jahren Leuten alles angetan hat. Wie unglaublich viele peinliche Situationen man durchlaufen ist, wie man sich selbst und andere blamiert hat und irgendwie wirklich schreckliche Dinge getan hat. Betrügen und Lügen und alles das, was man eben so im Suff veranstaltet. Und da habe ich irgendwann zwischendurch gedacht, ich halte das alles überhaupt gar nicht mehr aus. Aber ich war tatsächlich an diesem Punkt, als ich in die Klinik gegangen bin, beziehungsweise den Entschluss gefasst habe, in die Klinik zu gehen, den man irgendwie Tiefpunkt oder Wendepunkt nennt, wo ich gemerkt habe, eines Morgens, ich sitze hier und ich muss trinken, damit ich meine Hand ruhig halten kann, damit ich den Kaffee zum Mund führen kann. Und damit das funktioniert, brauche ich jetzt erstmal Schnaps, sonst funktioniert das nicht. Und gleichzeitig hat mein gesamter Körper und Geist rebelliert und gesagt, ich will nicht mehr trinken, ich will nicht mehr trinken, ich kann dieses ganze Zeugs nicht mehr haben. Und das ist dann so ein Punkt, wenn man realisiert, ich kann nicht mehr, ich bin komplett wehrlos, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Das ist eigentlich so der, in der Forschung und auch irgendwie jetzt bei den anonymen Alkoholikern und bei anderen Selbsthilfegruppen ist so der Punkt, den man immer sagt, den braucht es, damit der Trinker wirklich eine Chance hat, da rauszukommen. Und der war bei mir schon so intensiv, dass ich gedacht habe, ich will wirklich nie wieder trinken, auch wenn ich hierüber jetzt verrückt werde.
Sie schildern das sehr ausführlich, also die Erfahrungen, die der Ich-Erzähler auf dem Weg macht, sich vom Alkohol zu befreien, auch in der Entzugsklinik. Was ist es denn letztendlich das Ausschlaggebende? Was hilft ihm denn?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und es gibt natürlich irgendwie alle möglichen Erzählungen von wegen Selbstdisziplin. Die Suchttherapeuten und auch die Leute in den Selbsthilfegruppen, die haben immer gesagt, irgendwie solange du noch gegen den Alkohol kämpfst, wirst du immer verlieren. Du musst den Kampf aufgeben. Dann kannst du erst anfangen, irgendwie ein neues Leben zu finden. Aufgeben wirklich im Sinne von kapitulieren. Ich kann nicht mehr. Und dann ist es so ein Punkt ohne Wiederkehr, ne? Also man steht da plötzlich vor dem Nichts und vor sich selbst als einem Haufen Elend und muss im Grunde ganz langsam mit Hilfe von anderen sich wieder aufbauen, in der Hoffnung, dass da irgendwie etwas entsteht, was funktioniert. Ich war in einer wirklich insgesamt sehr, sehr schlechten Verfassung, irgendwie völlig aufgequollen und hatte diese dünnen, filzigen Trinkerhaare und meine Backen waren rot und Adern durchzogen und irgendwie die Augen völlig glasig und ich war aufgeschwemmt. Zitterte, seit ich dann irgendwie keinen Stoff mehr hatte, trotz Substitution irgendwie. Also ich konnte meinen Namen nicht schreiben, ich konnte irgendwie keinen Teller Suppe essen. Der Löffel war einfach leer, wenn er an meinem Mund ankam. Und in diesem Zustand stand ich dann irgendwie so nach 12 Tagen, am 13. Tag stand ich vor dem Spiegel und sah mich da. Und dann passierte irgendetwas, was ich bis heute mir nicht erklären kann. Ich sah mich da im Spiegel, sah dieses ganze Elend und musste plötzlich über mich selbst in dieser Situation anfangen zu lachen. Und ich habe gemerkt, in diesem Moment des Lachens hat sich irgendetwas in meinem Innenleben umgestellt. Ich kann das schwer beschreiben. Ich versuche es im Roman, diese Szene irgendwie so plastisch, bildhaft wie möglich irgendwie in Sprache zu bringen. Und ich wusste aber ab dem Moment, da hat sich jetzt irgendetwas in meiner Persönlichkeit so umstrukturiert, dass das, was jetzt 39 Jahre lang irgendwie nicht richtig funktioniert hat, wenn ich hier fertig bin und die gröbsten Entzugssymptome hinter mir habe, könnte es funktionieren, damit durch die Welt zu gehen. Und das war dann auch so. Ich würde heutzutage immer sagen, bei allen, die in dem Problem stehen, insbesondere für die ersten 4, 5, 6 Jahre. Selbsthilfegruppen, anonyme Alkoholiker, fand ich jetzt persönlich das Beste, was mir da in dem Zusammenhang passiert ist, weil man da irgendwie auch auf einmal merkt, ich bin nicht der Einzige. Viele Trinker sind dann ja irgendwann, sobald sie süchtig sind, völlig isoliert. Durch die Lügen und das Betrügen und dass das niemand irgendwie mitbekommen darf, wie viel sie trinken, sind sie permanent mit Versteckspielen beschäftigt und denken, sie wären der einzige Mensch auf der Welt, der in diesem Zustand ist. Und in diesen Selbsthilfegruppen sind dann eben ganz viele und man hört ganz, ganz viele Geschichten, die genauso peinlich sind wie die eigenen und man merkt, man ist nicht völlig allein.
Und man muss sich natürlich auch mit dem Alltag auseinandersetzen. Gehen Sie mal in Köln durch den Karneval und sagen, ich möchte kein Kölsch trinken. Also ist nicht zu empfehlen, oder?
Ist nicht zu empfehlen. Ist in Deutschland natürlich insgesamt ein bisschen schwierig, so einen normalen Lebensalltag ganz ohne Alkohol zu durchstehen, ohne komisch angeguckt zu werden. Ich würde auch da immer empfehlen, wenn man das denn mal so weit geschafft hat, dass man trocken ist, transparent damit umzugehen. Weil es kommt immer einer, der ein Glas in die Hand drücken will bei der Betriebsfeier, beim Klassenfest, bei Geburtstagen, Hochzeiten, in jeder Vernissage, irgendwie oft bei Literaturveranstaltungen gibt immer Alkohol. Und bevor man da irgendwie rumdruckst und sich selbst dann irgendwie peinlich ist, dass man irgendwie sich selber jetzt wieder irgendwie so einen Quatsch erzählen muss, würde ich, so habe ich es immer gemacht, gesagt, nee, du, ich bin trockener Alkoholiker. Oder ich sage, ich habe mich mal fast zu Tode gesoffen, das ist für mich vorbei, ich möchte nichts trinken. Dann sind die Fragen erstmal durch.
Wie darf ich mir vorstellen? Sie haben das als Szene beschrieben, wo sich was umstrukturiert hat, dieses Lachen vor dem Spiegel. Aber trotzdem muss man ja für sich irgendwas finden, dass man sich sagt, dafür will ich das machen, dafür lohnt es sich zu leben. Das ist mir mehr wert, als jetzt im Alkohol unterzugehen. Es kann der Glaube sein, es kann irgendwas sein. War das bei Ihnen auch etwas, irgendwas, wonach Sie greifen konnten?
Also es gab tatsächlich in diesem Moment des Lachens irgendwie ein sehr stark spirituelles Element, würde ich mal sagen. Also wo ich gedacht habe, okay, ich bin doch nicht allein und abgeschottet von allem, sondern ich bin in eine von wem auch immer erzählte Geschichte eingewoben. Ich bin Teil dieser Geschichte und es ist gut mit mir gemeint. Also die Mächte, die diese Geschichte in den Händen halten, meinen es gut mit mir. Das war ein ganz, ganz starkes Element dieser Erfahrung. Und dann gab es irgendwie eigentlich, na, ich hatte ein kleines Kind, als ich in den Entzug gegangen bin, was gerade 2 Jahre alt geworden war und eine wunderbare Frau. Und wir hatten ein wunderbares Leben eigentlich, wenn ich nicht getrunken hätte. Und das war es schon wert, dafür das zu lassen, weil irgendwie meine Frau auch damals gesagt hatte, sehr klug und sehr hart, ich gebe uns eine Chance, wenn du wieder anfängst, rückfällig wirst, die zweite Chance gebe ich uns nicht mehr, das halte ich nicht mehr aus, das will ich auch unserem Kind nicht zumuten. Das war das eine. Und das andere war tatsächlich, es gibt noch so viele Geschichten und Texte, die ich schreiben muss, die ich nur schreiben kann, wenn ich mich nicht zu Tode saufe. Die Ärzte haben mir damals gesagt, wenn sie so weiter trinken, haben sie noch ein Jahr. Also da wären keine Romane mehr fertig geworden.
Natürlich, die Frau, die zu einem hält, das ist schon wahnsinnig viel. Aber wenn man dann so eine kleine Tochter anschaut und sagt, nein, das will ich einfach weiter miterleben, ich will weiter bei ihr bleiben, das kann einem schon viel Halt geben.
Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein ganz enges Verhältnis bis heute und die war schon irgendwie so das große Glück in dieser ganzen Zeit, dann sie zu sehen und irgendwie dann natürlich auch die Schrecklichen zu realisieren, ne, während dieses Jahres zwischen ihrem ersten und zweiten Geburtstag, wo ich quasi durchgehend betrunken war und ihr nicht mal mehr die Schuhe zubinden konnte, weil sobald ich in die Hocke gegangen bin, bin ich umgefallen.
Wie ist das heute? Also die haben sich jetzt 20 Jahre, ist das ja nochmal ganz intensiv mit dieser Zeit beschäftigt. Was haben Sie da erlebt nochmal in der Beschäftigung mit diesem existenziellen Erlebnis?
Also es war tatsächlich so, dass ich im neuerlichen Eintauchen in diese Zustände, sowohl den Trinkzustand als auch den Ausnüchterungszustand, das neuerliche Visualisieren der verschiedenen Situationen, der Empfindungen, die mit diesen Situationen verbunden waren, eben auch sowohl betrunken als auch nüchtern, habe ich selber mir nochmal diesen Teil meines Lebens irgendwie in einer sehr dringlichen und jetzt klaren, distanzierten Weise vor Augen geführt. Das war irgendwie so als Bestandsaufnahme kurz vor dem 60. Geburtstag irgendwie auch ganz gut. Das andere war dabei auch zu sehen, was für ein großes Geschenk das war, seitdem jetzt nicht mehr trinken zu müssen und dieses Leben wiederbekommen zu haben, wo ich eigentlich irgendwie kurz vor dem 40. Geburtstag gedacht habe, okay, vielleicht ist es jetzt auch gleich vorbei.
Also insofern ist Ihr Buch auch ein großes Appell und eine Würdigung des Lebens. Ein Appell, es lohnt sich zu leben.
Das auf jeden Fall. Und ich habe eben auch versucht, weil ich selber eben das Glück hatte, seitdem nie wieder zu trinken, es aus einem Buch zu erzählen, was am Ende Hoffnung gibt. Und zwar ist Zeugnis einer Hoffnung, dass man es schaffen kann, ohne Alkohol zu leben. Und es ist aber auch natürlich für Leute, die es dann lesen, egal ob sie jetzt nun selber denken, sie sollten man nicht mehr trinken oder mit Trinkern zusammen sind, von denen sie denken, das geht überhaupt nicht mehr, ist vielleicht auch ein Buch, was dann dem einen oder anderen in dieser Situation Hoffnung geben kann.
Vielen Dank, Christoph Peters. Er hat einen Roman über die Hölle geschrieben, die der alkoholabhängige Ich-Erzähler durchmacht. Der Roman hat autobiografische Züge, ist aber in erster Linie ein wirklich gelungener Versuch, für das Thema Alkoholsucht eine literarische Form zu finden. Dabei wird nichts beschönigt und am Ende gibt es die Hoffnung, dass ein Neubeginn möglich ist und wie sehr sich der Entzug lohnt. Denn das Leben ist auch ohne Alkohol ein großes, wunderbares, herrliches Leben. Das Buch Entzug von Christoph Peters ist im Luchterhand Verlag erschienen. Es hat 393 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.